Ich wünschte, ich wäre tot.
Hallo Hauke.
Hallo Daniel.
Hallo Menschen da draußen.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns heute wieder in der Astra-Stube. Heute ohne Tonprobleme.
Weil ohne Rauschen.
Ohne Rauschen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, es war mein Fehler. Ich habe diesen Fehler begangen. Letzte Woche für alle, die sich durch diesen Podcast gequält haben. Dieses Mal wird es wieder eine glänzende Tonqualität geben. Dank moi.
Du musst dein Mikro ein bisschen höher machen, Hauke. Du sitzt so gebeugt.
Ja, es liegt an meinem Rücken.
Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass du noch mehr Rücken kriegst.
Ich habe wenig Rücken, weil ich habe ja jetzt wieder angefangen, meinen Power-Yoga durchzuziehen, wo ich dann im Hund meinen Körper bewege wie beim Liebesakt.
Das mache ich auf der Couch auch immer, dann mache ich den Hund und währenddessen gucke ich Netflix und esse was.
Und wirst gestreichelt.
Und werde gestreichelt.
Von deiner Katze.
Ja. Das ist mein Yoga.
So, schön, dass ihr hier seid. Wir haben heute auch noch einen super spannenden Gast, der kommt im zweiten und im dritten Teil zu Wort. Jetzt sind wir gerade hier alleine. Ich habe zwei Sachen, über die ich reden will. Und zwar bin ich ja in der Situation, dass wir herausgefunden haben, was Lab ist, dass meine Lebensabschnittsgefährtin gesagt hat, dass sie Veganerin werden will. Und ich gestern auch noch gehört habe, dass Apfelsaft und Apfelschorle durch Schweinefett laufen gefiltert.
Wer hätte das denn erzählt?
Eine Podcast-Hörerin, die gesagt hat, mit dem Lab, das fand sie ganz interessant, aber wusstest du schon? Und dann musste ich mir das heute angucken und jeder dritte Apfelsaft und jede dritte Apfelschorle wird gefiltert durch Schweinefett und steht auch nicht hinten drauf.
Und warum wird das gemacht? Hast du das?
Durch Schweinegelatine, das ist naturtrüber Apfelsaft. Es gibt ja klaren Apfelsaft und naturtrüben Apfelsaft und der klare Apfelsaft, der wird dann durch Schweinefett gefiltert.
Und der naturtrübe nicht?
Der naturtrübe nicht.
Dann musst du den naturtrüben nehmen.
Ja, aber das war auch schon wieder, was? Warum filtern die eigentlich ein vegetarisches Produkt durch Schweinegelatine? Ich meine, auch die ganzen, sehen wir jetzt von der Religion mal halt ab, aber auch alle Vegetarier und Veganer, die sagen, ach, ich trinke da nochmal eine Apfelschorle und so.
Aber ich glaube, die wissen das alle, Hauke. Die haben sich damit total befasst, bevor die Veganer oder Vegetarier.
Ja, aber das mit dem Lab im Käse, das wusste die andere Person gestern, unser Hörer, wiederum nicht. Das ist halt die erste Situation, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, Apfelsaft ist jetzt auch noch dran.
Aber du hast auch ein schweres Leben gerade, ne? Muss man echt mal sagen.
Ich möchte mich versuchen, in meinem Alter gesund zu ernähren. Und eine zweite Sache, da kommt so ein bisschen der Rage Hold gerade hoch, ne? Das habe ich dir ja schon mal im Privaten erzählt. Es gibt ja mehrere rechte Foren auf YouTube, die halt leicht erreichbar sind für jedermann, der jetzt nicht gerade Bock auf Attila Hildmann hat, weil Attila Hildmann ja, sieht man jetzt ja, so wie so ein losgelassener Bulldogge durch die Gegend streift und sagt, wir machen sie fertig und kommt alle zu mir und wir mit einem Sturm reißen wir sie nieder und also so Volksprotest halt auslöst. Und ich weiß, du liebst halt Attila Hildmann.
Ich liebe Attila Hildmann.
Ich habe dir schon von Tim Kellner erzählt. Tim Kellner ist ein ehemaliger Polizist, rausgeflogen ist, weil er sich öfters mal rechts geäußert hat. Bei der Polizei ist rausgeflogen und ist YouTuber geworden. Hat einen YouTube-Kanal mit über 200.000 Followern und macht halt wöchentlich 3 bis 4 Videos, in dem er sehr intelligent rechte Hetze betreibt, Leute aufzuhetzen. Sucht sich Situationen aus Deutschland raus, wo Menschen mit Migrationshintergrund gegen das Gesetz verstoßen, hat einen riesengroßen Knatsch gehabt mit Sastan Şebli.
Das kam auch vor Gericht, glaube ich, ne?
Das kam vor
das
Gericht, genau.
Gesehen, ja.
Weil Sastan ihn halt angezeigt hat, weil sie Angst hat, nicht vor ihm, sondern halt vor seiner Followerschaft.
Aber sie hat verloren.
Und sie hat verloren, genau. Sie hat natürlich nicht Angst vor ihm, sie hat Angst vor seiner Gefolgschaft. Mhm. Weil wenn man seine Beiträge, die sehr gut zusammengeschnitten sind und er ist der deutschen Sprache mächtig, kann sich sehr gut ausdrücken, dass er immer kurz am Rande des Sagbaren ist.
Ja, ja.
Aber halt, was darunter passiert, das ist unglaublich.
Da kommen halt die Dummen. Wenn du den Kühlschrank auflässt, kommen die Ratten.
Genau. Dann sollen sie doch in ihr eigenes Land gehen. Leute. Diese Leute halt.
Ja, ja.
Ne, was macht ihr denn in unserem Land? Deutschland geht unter. So, diese Leute kommentieren das halt. Jetzt habe ich gestern wieder einen Beitrag von dem gesehen, weil ich ziehe mir das natürlich auch rein und ich soll mir das natürlich nicht richtig reinziehen, weil meine vegane Lebensabschnittsgefährtin gesagt hat, das ist überhaupt nicht gut für mich, dass ich mir so einen Kram halt reinziehe, weil damit ich mich halt darüber aufrege. Aber ich finde das halt wichtig, dass man die andere Seite kennt und weiß, was da halt gerade abgeht. Und ich unterrichte ja auch noch nebenbei. Mhm. Und er hat gestern eine Hetzjagd angefangen auf eine Schülerin, die bei uns an der Schule ist.
Ernsthaft?
Ohne Scheiß. Willst du die Geschichte hören?
Ja, klar.
Sehr gut. So, eine Schülerin möchte gerne arbeiten beim Edeka im Langenhorn und kommt zum Filialleiter und der Filialleiter sagt, wenn du hier arbeitest, musst du dein Kopftuch abnehmen.
Okay.
Und wie der Filialleiter es gesagt hat, war anscheinend nicht freundlich, sondern sie hat sich als junges Mädchen unter Druck gefühlt und war sehr aufgewühlt und hat sich verletzt gefühlt, auch in der Religionsfreiheit verletzt gefühlt. Die Situation ist so geendet, dass der Filialleiter seinen Job verloren hat.
Okay.
Und sie auch eine Entschädigung bekommen hat in einem höheren Bereich.
Mhm.
So, und das Ganze hat sie dann aber trotzdem noch auf Instagram gepostet. Also, was die Situation gewesen ist in einem Video, wie sie sich gefühlt hat und was für sie halt Alltagsrassismus ist und sie sich halt auch in ihrer Religionsfreiheit betrogen wird und dass hier gerade auch in Hamburg noch gar nichts passiert. Dieses Video ist halt so halb viral gegangen. Es hat jetzt gerade über 1,5 Millionen Views und 24.530 Kommentare.
Oh Gott.
Und diese Kommentare sind halt nicht alle gut. So, jetzt habe ich dieses Video von Tim Kellner gesehen, der sich genau auf diese Situation bezieht, dieses Video halt postet, das immer kommentiert und dabei aber trotzdem noch die Infoquelle herholt. Das heißt, er hat einfach Infoquelle, Instagram plus ihren Profilnamen reingepackt.
Oh, wow.
Da kannst du ja überlegen, was dann halt passiert.
Ja, ja, klar.
Das hat alle seine Leute, er macht halt im Prinzip halt nichts.
Genau, aber alle seine Leute machen was.
Und gehen darauf und
zerpflücken sie. Wie alt ist sie?
Ich würde sagen zwischen 15 und 18.
Oh, fuck.
Alter Schwede. So, das hat mich halt so wütend gemacht und wir sind da halt gerade auch in der Kommunikation. Ich habe gerade schon mehrere Lehrer angeschrieben, weil ich kenne sie nicht, aber ich habe halt auf ihrem Instagram-Profil gesehen, dass sie Bilder gepostet hat von unserer Schule, wo halt man Sachen halt sehen kann und ich weiß halt nicht, wie das ausgeht. Vielleicht sehen wir uns halt nächste Woche, aber dieser Typ macht mich wahnsinnig.
Das glaube ich.
Weil der es halt so intelligent macht und es ist halt kein Attila Hildmann, wo man halt auch jeder sagen könnte, komm, da.
Ja, ja, klar. Ne? Der ist halt rhetorisch, ist der einfach dumm. So, der bedient die Dummen, der bedient sich dummer Sprache und das ist halt sehr einfach. Also Attila Hildmann auseinander zu pflücken ist halt sehr einfach. Und den Typen wahrscheinlich dann nicht, weil er rhetorisch einfach besser ist und genau weiß, wann er seine Fresse halten muss und vor allen Dingen, wie weit er gehen darf.
Genau, weil es auch rechtlich weiß, wie weit er gehen darf. Und es ist so schwierig, weil er hat noch mehrere Leute in seiner Community. Es gibt noch andere YouTuber, rechte YouTuber, die halt ihre freie Meinung nach außen rumbrüllen. Und alle liegen halt in dem Bereich, weiß ich nicht, wenn sie einen Post machen, gucken das 200.000, 300.000, 400.000 Leute.
Okay.
Das ist Wahnsinn. Wie kann man dagegen gehen? Was kann man dagegen tun?
Boah, Alter.
Ja, genauso stehe ich da nämlich auch. Boah, Alter.
Ja, aber weiß ich nicht, Attila Hildmann ist ja einfach das Problem, wenn der in Berlin halt zu so einer Rede aufruft, kommen da 200 Volldeppen hin, so. Mehr kommen da auch nicht hin, muss man auch einfach mal so sagen. Und ich glaube einfach, dass in dieser Telegram-Gruppe, wo ich auch tatsächlich drin bin von Attila Hildmann, dass da unfassbar viele Menschen drin sind, so wie ich, die sich das einfach nur angucken wollen und denken so, Alter, was seid ihr ja alle für Volldeppen und für Vollidioten? Also stellt alle mal wieder euren Kopf an. Also ich glaube nicht, dass Attila Hildmann wirklich gefährlich werden kann. So, aber dieser Polizistentyp, ne, der halt weiß, wie er rhetorisch damit umgehen muss und er weiß ganz genau, ich poste hier so ein paar Sachen und teaser halt an und was meine Leute machen, darauf habe ich keinen Einfluss. Das ist viel gefährlicher.
Genau.
So, das ist halt das Gefährliche an der Sache.
Aber da kannst du sozusagen ja niemanden für rechtlich belangen. Und das weiß der halt auch.
Ja, ja, klar. Darum macht er das ja auch. Natürlich kannst du jegliche Person, die dir dann halt auf Instagram oder Facebook halt schreibt, ne? Und man muss mal gucken, wie sie schreiben und was sie schreiben. Wenn das irgendwie strafrechtlich verfolgbar ist, diese Person halt auch anzuzeigen. Ganz einfach. Und ich wette mit dir, dass sie Sachen bekommen hat, die strafrechtlich relevant sind. Hundertprozentig.
Und die Frage ist, ne, wie würdest du das halt jemandem erklären, wenn er jetzt halt zum Beispiel Markus kommt und meint so, ja, ich finde aber cool, was der Tim Kellner macht, das ist nämlich Sarkasmus, das ist Ironie, das ist so halt Comedy, weißt du? Nichts anderes macht der Böhmermann doch auch. Der Böhmermann macht doch auch hier
Eier aus Stahl und so, wo er halt die Leute unter Druck setzt und wo er halt dem Prinzen sagt, so hier, Prinz von Anhalt, so was er halt gerade tut. Und die Leute sind doch auch in der Öffentlichkeit und die werden doch auch angeprangert. Was ist denn da jetzt der Unterschied daran?
Ja, Markus, du bist aber ein kleiner Vollidiot und fängst an, gegen Leute zu hetzen. Das ist halt eine komplett andere Nummer. Und ich würde Markus vielleicht nehmen und ihm sehr oft mit einem stumpfen Gegenstand ins Gesicht schlagen. Weil ganz ehrlich, ich kann mit solchen Leuten nicht reden. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ich kann sowas nicht. Das ist wie, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, das ist wie mit einer Taube Schach spielen. So, ne? So, du sitzt dann halt da mit der Taube und du machst deinen Zug so, die Taube hat keinen Bock mehr und schmeißt halt alles um. Dann ist das Spiel zu Ende. So. Und so ist das mit solchen Leuten zu diskutieren. Das funktioniert nicht. Die haben immer wieder irgendetwas, was sie irgendwo gelesen haben, was irgendein Attila gesagt hat oder so. Du kannst mit solchen Leuten nicht reden. Und darum bin ich auch der festen Überzeugung davon, dass man mit Nazis nicht reden sollte. Das meine ich vollkommen ernst. Ich würde mich niemals, also ernsthaft, ich würde mich niemals mit einem Nazi hinsetzen und mit dem reden. Würde ich nicht machen. Auf keinen Fall, weil ich spätestens nach 5 Minuten ausrasten würde und ich würde ihn schlagen und ich schlage keine Menschen, aber ich würde ihn dann schlagen, weil ich so sauer werde auf diesen Typen über seine Meinung, die du ihm auch nicht ausreden kannst. Okay. Gleichzeitig kann er mir meine Meinung ja auch nicht ausreden.
Ja, aber zusammen in einen Diskurs zu gehen, das ist doch erst der Punkt, wo sich Sachen wieder verändern können.
Aber du gehst ja nicht in einen Diskurs mit denen, du kannst mit solchen Leuten nicht diskutieren. Das funktioniert nicht. Wir hatten das in der Astra-Schule schon so oft, dass, wo ich da stand und sich Leute so ein bisschen dumm geäußert haben und dann unsere Thekenkraft dann wirklich angefangen hat, mit diesen Leuten zu diskutieren. Und ich nach nicht mal einer Minute einfach das Bedürfnis hatte, diesen Menschen rauszuschmeißen und ihnen einen dicken Tritt in den Arsch zu geben. Und nach 15 Minuten waren die immer noch an der gleichen Stelle, wo sie am Anfang waren. So, du bist ein Rassist, ich bin kein Rassist. Und das zog sich 15 Minuten lang hin. Da gab es keinen Diskurs, da gab es keine Einigung. So. Es gibt keine Einigung, wenn du links bist, bist du links. So. Und wenn du rechts bist, bist du rechts. Linke und Rechte zusammen, ey, sorry, das funktioniert einfach nicht. Das klappt nicht. Bei mir nicht.
Cool, geil, der Gast ist gerade reingekommen, hat sich die letzten 2 Minuten von dir angehört, du bist wieder voll on fire.
Jetzt sowas nervt mich halt tierisch. Nein, ernsthaft. Also ich kann vollkommen verstehen, dass so Leute, die rhetorisch halt richtig, richtig bewandt sind, ja, und wenn die sich halt mit so...
Anders als wir,
das wollte ich jetzt nicht sagen, aber, und die sich halt mit so einem Typen hinsetzen und wirklich, ich sag mal, 2 Stunden lang mit dem diskutieren und auch die Muße haben, dieses zu tun und vor allem die, wie nennt man das, die Ruhe haben, dieses zu tun, finde ich großartig, habe ich aber nicht. Und bei diesem 2-Stunden-Gespräch wird genauso wenig rauskommen, als wenn ich 2 Minuten mit diesem Vollidioten rede und ihn dann mit dem Arsch aus meinem Club rausschmeiße.
Die große Frage ist aber, was machen wir denn mit den ganzen Nazis? Die können wir da auch
alle nach Malle. Alle nach Malle. So, die kriegen da nichts zu saufen.
Die müssen in die Corona-Quarantäne?
Die müssen in die Dummheits-Quarantäne oder so. Nein, ich weiß nicht, was wir mit den Nazis machen sollen. Wir können, ich meine, das haben wir doch schon seit Jahren, wir können mit den Nazis nichts machen.
Du, ich habe eine Idee. Ich überlege mir jetzt die nächste Woche, was wir mit den Nazis machen. Wünsche mir auf unsere Playlist Astrakula oder Nachtasyl, ja, einen guten Song von den Mets. Mhm. Die Mets haben nämlich eine neue Single rausgebracht, mhm, und zwar die heißt About to Drown In. Ein wahnsinniges 7 Minuten Ballerstück, was so gut ist. Ich stehe auf die jetzt gerade. Alles, was kaputt klingt, von drüben kommt, von der Insel kommt und auf alles Scheiß, was halt gerade Pop ausmacht, finde ich gerade richtig gut. Also Mets, Bone to Drown In.
Und ich wünsche mir von ZSK, ich weiß nicht, wie der Song heißt, den Drosten-Song. Heißt der auch Drosten-Song? Ich weiß nicht, heißt der Drosten-Song? Oh, du guckst mir, als hättest du keine Ahnung.
Nee.
ZSK haben einen Song über den Drosten gemacht. Also positiv. Positiv.
Oh.
Ja, und der ist richtig witzig. Und die haben dem Drosten halt auch die Vinyl übergeben. So, und der Drosten lacht zum ersten Mal. Ich zeig dir, ich muss das Bild gleich zeigen, weil der Drosten ist nämlich Gitarrist. So ist das nämlich. Der hat in der Band gespielt früher.
Oh, geil. Ja, müssen wir rauskriegen, wie die Band vielleicht hieß.
Ja, das können wir bestimmt rauskriegen. Auf jeden Fall drehen alle gerade komplett durch. So, Attila Hildmann hat es auch sofort in seine Telegram-Gruppe reingetan. So, das war großartig. Das geht sehr viral. So.
Alles klar. Wir hören uns gleich nach der Pause und dann sind wir mit einem Gast am Start. Bis gleich.
Bis gleich.
Unnützes Wissen mit Cindy aus der Astra.
Tim Kellner machte zunächst eine Banklehre und versuchte, ein American-Football-Profi zu werden. Kellner ging dann mit 26 Jahren zur Polizei, zunächst im gehobenen Dienst und dann beim SEK. Insgesamt arbeitete Kellner 10 Jahre bei der Polizei. Nach Abbruch der Ausbildung beim SEK arbeitete er als Streifenbeamter bei der Kreispolizei im Kreis Lippe. Während seiner Tätigkeit bei der Kreispolizei entstanden Kontakte zu den Hells Angels. Kellner wurde daraufhin wegen Förderung der Prostitution, gefährlicher Körperverletzung und versuchter schwerer räuberischer Erpressung angeklagt und saß daraufhin 7 Monate in Untersuchungshaft. Letztlich wurde Kellner allerdings nur wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 9 Monaten verurteilt. Er schied daraufhin aus dem Polizeidienst aus und ist seit 2010 Frührentner. Seit 2015 unterhält Kellner einen eigenen YouTube-Kanal, der im Februar 2019 bereits über mehr als 106.000 Abonnenten und insgesamt über 21 Millionen Videoaufrufe verfügte. Bei Facebook hat Kellner Stand Februar 2019 über 240.000 Anhänger. Kellner kritisiert in seinen YouTube-Videos die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und die Berichterstattung in deutschen Medien, die er als Lügenpresse bezeichnet. Er gewann besonders während der Demonstrationen in Köthen und der Ausschreitungen in Chemnitz an Prominenz. Der Fokus berichtete, dass Kellner zu einer Gruppe prominenter deutscher YouTuber gehört, die Fehlinformationen und Hetze verbreiten. BuzzFeed zufolge wurden zu den Vorfällen in Köthen nur die Videos von Russia Today häufiger angesehen als die von Kellner. Er übertraf zu diesem Thema sogar die Videoklickzahlen der Welt. Kellner sieht sich und seine Anhänger in den sozialen Netzwerken mittlerweile als quasi größte außerparlamentarische Opposition in Deutschland. Er tritt aber auch als Redner bei Demonstrationen gegen den Islam und die deutsche Migrationspolitik auf. Laut Kellner befindet sich Deutschland durch die Einwanderung in einem Kriegszustand. Kellner sieht die Einwanderung seit 2015 als Invasion und die Einwanderer als Invasionsarmee. Wie der Bayerische Rundfunk berichtete, gehört Kellner zu einer Gruppe von YouTube-Verschwörungstheoretikern, die vor einem angeblichen Wahlbetrug bei der Bayerischen Landtagswahl 2018 warnten.
Willkommen zurück aus der Pause, Daniel.
Hallo.
Ich habe dir gerade schon gesagt, wir werden wie ein altes Ehepaar. Ich wurde gestern im Schrödingers gefragt, als MintMind gespielt hat, wo ist eigentlich Daniel?
Wer hat das denn gefragt?
Die Person, die den Podcast gehört hat. Also eine Hörerin okay. von uns. Wo hast du denn Daniel gelassen? Wir kommen jetzt in diese Situation hinein, wo es jetzt uns immer nur zu zweit gibt.
Voll gut.
Wenn der eine da ist, wo hast du denn Daniel mitgebracht?
Ja, finde ich gut.
Finde ich auch.
Altes Ehepaar halt.
Und Nils vom Booking hat gesagt, als ich alleine gekommen bin und du nicht da warst, dass ich als Spion da bin.
Das hat er mir in der WhatsApp-Gruppe auch geschrieben, weil ich ihm gesagt habe, ey, Hauke kommt an einem vorbei, so, ne, lass den mal rein. Und dann schreibt mir dann so zurück, hast du jetzt einen Spion geschickt?
Apropos Spion geschickt. Wir haben einen Gast da,
ja.
Der sofort, als er reingekommen ist, gesagt hat, ich habe eine Idee wegen den Nazis.
Allein der Spruch ist super.
Wir haben nicht gefragt, wie er heißt, sondern einfach nur so, zeig.
Bin reingeplatzt quasi.
Ich will sehen. Welche Idee hast denn du?
Ja, ich habe so ein bisschen... Als ich reingestolpert bin, Daniel, wutentbrannt, philosophieren, was man machen kann mit den Nazis. Und ich habe aber so ein bisschen die verschiedenen Positionen gehabt, die es eigentlich klassischerweise gibt, also reden oder nicht reden mit den Menschen. Und ich glaube auch, so wie Daniel gesagt hat, man kann mit vielen Menschen, die eben wirklich rechtsextrem sind, nicht wirklich diskutieren sachlich. Es wird einfach so sein, dass diese Menschen haben sich diesen Schirm aufgebaut, der einfach da ist und es ist dieses... sind quasi die Hildmänner der Generation oder der Nation so gesehen. Da ist es so, dass alles, was nicht ins Weltbild reinpasst, wird auch rausgestoßen, so gesehen. Das ist halt diese selektive Wahrnehmung. Und es gibt eine Organisation, die nennt sich Exit Deutschland.
Mhm.
Und die machen unfassbar gute Arbeit, weil die genau diese Sachen machen. Also es gibt gerade so in der Rassismus- und rechtsextremen Bekämpfung verschiedene Wege und viele sind ja so präventiv oder auch so ein bisschen bekämpfen in der Gesellschaft breit. Also okay, viele Strömungen zu sagen, okay, wir setzen uns gegen Nazis ein, ist super, super wichtig. Einmal sagen möchte, wie möchte ich wirklich Menschen davon überzeugen, dass die aus dieser Wahrnehmung rauskommen, wird es so sein, meiner Meinung nach, dass man nur die fangen oder die umstimmen kann, die schon in gewisser Weise raus wollen. Das macht Exit Deutschland. Die haben seit, glaube ich, 20, 30 Jahren ein Programm, die wirklich Ausstiegswillige aus der rechten Szene begleitet und dann die strategisch beratet. Also quasi der Wille ist schon da, aber scheitert ganz, ganz oft an der Umsetzung, weil es einfach nicht so einfach ist, wenn man 20 Jahre oder 10, 15 Jahre da in so einem Kreisen drin ist. Ein Exit Deutschland ist eine Organisation, die eben circa ja, recht wenig Mitarbeiter, sind vielleicht 5, 6 Mitarbeitende, die dann diese Menschen beraten, die wirklich dann spezifisch auf diese Volkskader treffen und wie sie die ganze Sachen auch wirklich dann nennen, beraten, wo man noch hingehen soll, wo man vielleicht schon mal rausgehen kann, wie man sich bewegt. Letztes Jahr habe ich welche davon kennengelernt, ein ehemaliger rechter Liedermacher, der ganz lange auch in der Szene tätig war, der eben über dieses Programm ausgestiegen ist.
Kevin von den Onkels. Entschuldigung. Ja.
Also, genau, es ist auf jeden Fall mega gut. Ich glaube, das ist der Weg, den man machen kann, dass man die Menschen, die daran zweifeln, diesem Weltbild halt abfangen kann und mit denen wirklich auch, die haben jetzt, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren 750 Nazis aus dem Weg begleitet und sie auch wieder resozialisiert, weil es der eine Weg ist quasi, wenn du rauskommst, aber du musst auch wieder in die Gesellschaft reinfinden. Ist auch nicht so einfach und das ist ein guter Weg. Nichtsdestotrotz natürlich wichtig, dass wir alles trotzdem klare Kante zeigen und in dem Maße, wie man vielleicht diskutieren kann.
Cool, das ist schon meine... Ich dachte, du kommst jetzt irgendwie mit einem witzigen Spruch und ich kann sofort sagen, meine Damen...
Nee, das habe ich mir nicht gedacht.
Habe ich mir
nicht... Ich habe gedacht, da kommt jetzt was.
Ehrlich?
Ja.
Jetzt hast du schon 5 Minuten wirklich gutes Zeug gesprochen. Jetzt kannst du ja auch schon wieder gehen. Meine Damen und Herren, heute für Sie bei uns zu Gast Pascal Fromme von Pfand gehört daneben. Jo. Schön, dass du auf unsere unseriöse Instagram-Sprachnachricht geantwortet hast.
Eins hat halt gedauert, aber war ich okay.
Ich habe einfach gedacht, so, oh cool, ja. Worauf hättest du Bock, was willst du wissen, weil habe ich mir gestern nämlich auch schon irgendwie gedacht, eigentlich ist es doch schön, wenn man sich halt Leute einladen kann, die etwas mit der Kulturszene zu tun haben, die aber nicht mit Clubs zu tun haben an sich, weil dann reden wir eigentlich immer im Kreis.
Ja, das stimmt.
Aber ich will ja auch irgendwie was Neues wissen. Also ich will mich neu inspirieren lassen. Ja. Und deshalb habe ich Pascal ganz... wir haben da so einen Podcast, der beschäftigt sich mit der Clubszene. Hast du nicht Bock, mal vorbeizukommen mit Pfand gehört daneben? Weil Pfand gehört daneben kenne ich über unsere Band, weil wir, als wir unser Album 2018 rausgebracht haben, haben wir mit euch zusammengearbeitet und eine Posteraktion gemacht, wo unsere hässlichen Gesichter auf ein Poster gedruckt worden sind mit einem flotten Spruch. Und das haben wir dann überall dort verteilt, wo wir auf Tour gewesen sind. Das war eine ganz coole Aktion. Aber im Grunde genommen weiß ich eigentlich nichts. Und vielleicht wisst ihr draußen auch nichts. Was ist Pfand gehört daneben?
Wir sind letztendlich 2011 gegründet worden, so gesehen, im Affekt. Ich denke mal, ganz viele Menschen kennen hoffentlich Pfand gehört daneben als Aktion, haben es selbst schon mal praktiziert. Die Flasche daneben gestellt, wurde auch wirklich im Affekt gegründet von Matze, damals unserem Gründer, dass jemand... Also er ist quasi auf, ja, wie alle irgendwie am Wochenende unterwegs gewesen, hat dann gesehen, dass ein Mensch eine Pfandflasche weggeworfen hat und ein paar Sekunden später war jemand mit dem Arm bis zum Ellbogen versunken im Mülleimer und hat versucht, diese 8 Cent rauszubekommen. Und die Idee war, okay, wir sind Deutschland irgendwie super weit entwickelt, haben für alles Lösungen, aber für so eine einfache Sache, gerade so eine Gruppe, die unter dem Radar läuft, haben wir nichts. Von daher war Pfand gehört daneben geboren, wurde über Nacht ins Leben gestampft, Facebook, und wurde immer größer. Das ist jetzt 8, 9 Jahre her. Inzwischen ist es gehört zu Fritz Kohler, die Aktion, Initiative, ist aber bewusst im Hintergrund gehalten. Also wir wollen damit, ich selbst schon seit 2,5 Jahren mache das Projekt so gesehen, und wir wollen damit ganz bewusst gucken, dass wir Menschen, die eben normalerweise unter dem Radar laufen, das sind einfach Pfandsammler, Pfandsammlerinnen, über die niemand wirklich was weiß, ins Bewusstsein reden. Das ist eine kleine Aktion, die Solidarität schaffen soll. Und letztendlich haben wir noch viele weitere Sachen, die wir machen, um aufzuklären, die Menschen ins Bewusstsein zu leben, Menschen in Altersarmut, obdachlose Menschen. Das ist eine bunte Aktion und gerade weil wir eben aus dem Sektor auch kommen, Kunst, Kultur, uns da begeistern, arbeiten wir mit vielen Bands, Musikerinnen zusammen, vielen Getränkeherstellern auch. Es gibt über 65 Getränkehersteller, die unser Logo haben und die wollen eine soziale Bewegung ins Leben rufen oder haben wir hoffentlich schon gemacht, so gesehen, die Menschen einfach zum Mitdenken anregt. Also eine Kleinigkeit, es ist eigentlich zu einfach, es nicht zu machen, von daher ist das unsere Idee.
Aber ich mache schon alles richtig, wenn ich zum Beispiel, wenn ich in Warnemünde bin zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand Warnemünde kennt, eher so ein Rentnerörtchen, würde ich mal sagen. Da, wo ich halt gerne Urlaub mache, weil meine Lebensabschnittsgefährtin, die keine Veganerin ist, da halt gerne hinfährt. Und ich da so rumlaufe und ich dann irgendwie mein Bier in der Hand habe und ich das einfach irgendwo hinstelle. Also an einen Mülleimer. Da bin ich, mach ich das schon alles richtig eigentlich, oder?
Perfekt.
So, siehst du, das wollte ich mal einfach mal wissen. Weil ich kenne es aus der Schanze zum Beispiel. Ich glaube, da habt ihr, wo ich noch im kleinen Donner gearbeitet habe, das ist auch schon 4, 5 Jahre her. Da waren an den Laternenmasten halt immer so Kisten dran gefloppt. Ja. Und da konnte man dann die Sachen ja auch dann reinstellen. Habt ihr das immer noch?
Es sind diese Pfandringe, Pfandkisten, ja, genau. So gesehen. Die haben wir nie selbst hergestellt. Ah. Es gibt einen Initiator aus Köln, der quasi das designt hat damals. Und das Ding ist, dass diese Pfandringe von uns super erwünscht sind, finden wir richtig gut auch. Es gibt diese Pfand, ja, so Regale gab es auch mal hier in genau. Hamburg lange Zeit, die werden zumindest abgebaut. Das Problem ist da nur, es ist alles städtisch. Also das ist unfassbar, was man da für Genehmigungen haben muss. Inzwischen gibt es diesen Pfandring in über 70 Städten deutschlandweit und wir machen quasi, klären auf, beraten auch mal Gemeinden, sind aber vor allen Dingen auch mit Stickern tätig, ne? Also Sticker. Und letztendlich ist es so, als wir angefangen haben, das Danebenstellen von Pfand ist theoretisch immer noch illegal. Das Pfandsammeln ist illegal, also auch die Menschen, die wirklich Pfand sammeln.
Ist das so? Pfandsammeln ist illegal?
Ist illegal. Es ist theoretisch, wenn sobald die Flasche im Mülleimer ist, ist es Besitz oder Eigentum von
der Stadt.
Der Stadt.
Ach Quatsch.
Naja, und von daher kann es unter Umständen sogar da kommen. Gibt es ganz, ganz selten inzwischen. War früher öfter so, dass Menschen, die wirklich Pfand gesammelt haben, dann Ordnungswidrigkeit zahlen sollten, mussten, wie auch immer.
Voll gut von dem Geld, was sie eh nicht besitzen.
Ja, ja, also es ist super komplex gewesen. Und es ist einfach so, was wir auch sagen, die Idee von Pfandunternehmen ist zu sagen, es gibt Menschen, für die ist diese 8 Cent, 15, 25 Cent Flasche, Buchse, Dose nicht viel wert, aber es gibt andere Menschen, die sind darauf angewiesen, die verdienen sich damit ein bisschen zu ihrem Lebensunterhalt dazu und für die ist es eben wichtig und die sind dafür auch bereit, in den Mülleimer reinzugreifen. Was allerdings super gefährlich ist, weil wir kennen es aus den Städten hier in Hamburg, Spritzen, Scherben, alles lauert da drin. Also es ist unhygienisch und auch natürlich auch menschenunwürdig und es ist eine einfache Möglichkeit, um zu zeigen, okay, Solidarität sei niedrigschwellig, aber es ist der einfachste Weg.
Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass es illegal ist, Pfand zu sammeln. Das heißt, aber die Stadt sortiert ja nicht selber den Pfand für sich aus, oder? Im Nachhinein, wenn
wir getrennt werden. 180 Millionen Euro landen jedes Jahr im Müll.
Wow. Was?
Ja.
180 wow. Immer noch?
In Deutschland immer noch.
Krass.
Also es ist nicht so, wir denken in Hamburg, okay, das sieht man immer, aber es ist einfach so, dass ganz deutschlandweit, in den urbanen Gebieten ist es bekannter, aber da gerade, wo jetzt vielleicht so nicht wirklich Pfandsammlerinnen im Alltag sichtbar sind, passiert es vielleicht öfters auch mal, dass Pfand einfach weggeht. Und das ist ja so auch gerade Glasflaschen, Plastik ist nicht so ein wertvoller Rohstoff, aber trotzdem auch ein Rohstoff, aber Glasflaschen, die werden dann auch nicht aussortiert, das ist zu hoher Aufwand, das heißt, die werden einfach in der Deponie verbrannt, fertig. Ja.
Abgefahren. Auch das ist ein Ding, wo ich denke, 180 Millionen Euro pro Jahr. Ey, wenn man sagt, ey, 180 Millionen Euro pro Jahr, hier nochmal Bildung. Woo! Oder nochmal Kultur.
Woo! Das ist ja, also.
Das ist wahnsinniger Betrag. Das muss ich gerade erstmal schlucken und erstmal verdauen. Tut mir leid.
Alles gut.
Ist es ein ehrenamtlicher Job?
Genau, es ist 2011 wieder gegründet worden von Privatpersonen, war kurzzeitig auch ein Verein. Wir sind jetzt eine Initiative, die 2015 von diesen Privatmenschen, drei Personen, nachdem wir heute noch Kontakt haben, zum Gründer Matze, die gesagt haben, wir haben keine Zeit mehr dafür. Das Projekt wurde so groß, ist eine riesige soziale, oder sie sind sehr viral unterwegs, könnte man sagen, so gesehen. Das heißt, sehr viele Menschen auf Facebook, Instagram folgen uns und mit Flyern, Stickern, Postern, wie jetzt auch mit Outfielder Kooperationen, haben wir letztes Jahr zum Beispiel 35 Bands gehabt, die auf 250 Konzerten unterwegs waren, unsere Sticker, Flyer, Merch verteilt haben, Poster quasi als Autogrammkarten genutzt haben. Also es wurde sehr, sehr groß, sehr schnell und irgendwann war einfach die Zeit nicht mehr da für die Gründer und dadurch, dass Fritz Kohler einer der ersten war, ich glaube, es war sogar der erste Getränkehersteller, der das Logo auch auf dem Etikett hatte, eine Unterstützung gegeben hatte, damals auch finanziell für Auflagen von Werbemitteln, war dann klar, okay, wenn wir das abgeben, damals für Matze, dann bitte an Fritz Kohler und jetzt bin ich bei Fritz Kohler quasi angestellt. Das Projekt wird davon auch finanziert. Ich zeige gleich auch noch um die Nachhaltigkeit bei Fritz Kohler mit einem Kollegen zusammen. Aber wir sind so ein Zweierteam für die Initiative. Also es steckt nicht viele Menschen dahinter. So gesehen, ich mache eigentlich alle Kanäle. Das heißt, wenn ich da irgendwie sage, yo, oder wenn du mir schreibst auf Instagram, wenn andere Leute mir irgendwie Mails schreiben, dann sage ich immer liebe Grüße vom Team.
Mhm. Aber ich bin das Team.
Das ist ja quasi mein Kollege, der auch gerade im Homeoffice irgendwo ist. Von daher. Klingt so ein bisschen nicht so traurig, aber eigentlich ist es genau. Und das ist auch der Reiz dabei. Wir machen ganz, ganz viel mit Kooperation. Also es ist unser absolutes Standbein. Ob es mit Kein Bock auf Nazis war, letztes Jahr ein Festival Sommer. Ob es mit Hafendieb ist, mit dem wir soziale T-Shirt-Kollektionen rausgebracht haben. Das ist ein Fair-Fashion-Label, die für uns die ganzen Sticker verschicken und alles. Mit denen haben wir letztes Jahr, wie gesagt, eine Fair-Fashion-Kollektion gemacht. Die wurde sozial vertrieben, fair hergestellt. Das heißt, wir haben alles, was wir eingenommen haben, an Pfandsammlerinnen gespendet. Haben auch als Covermodel damals Michael als Pfandsammler aus der Schanze genommen, der das super gemacht hat, darauf super, auch wirklich begeistert uns unterstützt hat. haben jetzt zum Beispiel in diesem Jahr aktuell die Hitzehilfe ins Leben gerufen. Das ist eine Aktion, wo wir gesagt haben, weil wir viel auch in dem, also ich habe auch ganz, ganz viel in den letzten 2 Jahren im Bereich Obdachlosenhilfe, weil natürlich auch viele Menschen auf der Straße Pfand sammeln. Und da habe ich zum Beispiel gelernt im letzten Jahr, dass der Sommer für Menschen auf der Straße extrem hart ist. Also im Winter ist so, ja.
Kälte,
da ist irgendwie klar, ey, es ist arschkalt. Die Menschen, die draußen pennen, denen geht es wirklich schlecht. Und im Sommer ist es so, Sommer, jetzt mal jetzt nicht gerade Ferienzeit, so gesehen, alle fahren Urlaub, irgendwie gute Laune, uns geht's gut. Aber für Menschen auf der Straße ist es nochmal teilweise viel, viel krasser. Wenn 35 Grad sind, gibt es keine Rückzugsmöglichkeiten. Gerade im öffentlichen Raum, Wasser, Dehydrierung, es kann innerhalb von 12 Stunden, wenn man irgendwo einpennt, auch in der Kombination mit Alkohol super schnell gefährlich werden. Und wir haben dann gesagt, wir machen die Hitzehilfe, das ist wie eine einfache Idee, ähnlich wie Funkert daneben. Das heißt, die Menschen, die morgens aus ihrem Zuhause rausgehen, haben wir aufgerufen, einfach eine zweite Flasche Wasser einzupacken und die den Menschen auf der Straße zu geben. Und darüber dann sicherzustellen, dass eben der Kontakt hergestellt wird. Auch das ist wichtig, Menschen zu kontaktieren, mit ihnen zu sprechen, auf Augenhöhe zu begegnen. Und so versuchen wir mit einfachen und geschickten Ideen, ob es in Kooperation mit zum Beispiel Gobanio, Straßenblues, Obdachlosenorganisationen, immer wieder Bewusstsein zu schaffen, zeitgleich aber auch nicht nur die Symptome zu behandeln, weil wir wissen auch, dadurch, dass wir das Pfand daneben stellen, helfen wir den Menschen punktuell gerade, aber auch nicht jetzt irgendwie das Problem an sich wird beseitigt. Das ist auch eine ganz klare Sache, die wir auch wissen. Wir gehen quasi mit dem Bewusstsein, dass über so eine einfache Aktion darüber gedacht, nachgedacht wird erstmal, das ist der erste Schritt, und wollen trotzdem anderen Aktionen, ähnlich wie es auch viele Organisationen machen, helfen, zum Beispiel jetzt auch zur Corona-Krise, weil einfach ganz, ganz viele Hilfsangebote weggefallen sind, haben wir die Aktion Hotels for Homeless mit unterstützt, ins Leben gerufen. Das ist eine deutschlandweite Aktion gewesen, wo wir einfach darauf hingewiesen haben, dass für alle Menschen, gerade diese, zu dem Zeitpunkt gab es diese Let me be safe, stay safe Geschichten, also quasi diese Hashtags, die dann da waren, und die waren für Menschen auf der Straße einfach nicht möglich, weil kein Schutz vor Corona möglich war. Auch Notunterkünfte, es gab ganz am Anfang von Corona einen Fall in einer Unterkunft in der Friesenstraße, glaube ich, wo wirklich ein Corona-Fall gemeldet war. Das heißt, die ganze Unterkunft war unter Quarantäne, 300 Menschen auf engstem Raum. Und es war klar, das kann eigentlich nicht funktionieren. Haben dann gesagt, okay, wir rufen das mit aus. In Hamburg hat die Diakonie, Ali Maus und vor allem Hinz und Kunst das geschafft, dann auch wirklich Menschen in Hotels unterzubringen. Das klingt erstmal absurd, Menschen, oder das klingt ein bisschen nicht absurd, das klingt vielleicht ein bisschen ungewohnt, Menschen von der Straße ins Hotel. Hat aber sehr gut geklappt, weil einfach dadurch Menschen ein Dach über dem Kopf, Dach über dem Leben gegeben werden konnte. Die Hoteliers hatten Bedarf, die ganzen Hotels standen leer, wurden dadurch entschädigt. In Hamburg war es eine Privatspende von einem großen Tabakkonzern. Ja, letztendlich waren wir froh, dass überhaupt was reinkam. In anderen Städten, Hannover wurde jetzt gerade was gemacht, Düsseldorf, Köln, also es gab überall diese Initiativen. Und darüber informieren wir eben auch, machen uns dafür stark, auch für ja, Möglichkeiten, Obdachlosigkeit zu bekämpfen zum Beispiel, damit wir mit den Ressourcen, die wir haben, möglichst breit uns auch einsetzen können.
Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Da spreche ich auch einfach aus eigener Erfahrung. Klar ist es einfach, eine Flasche Wasser morgens mitzunehmen und das dann jemandem zu geben. Aber ich glaube, die Berührungsängste mit diesen Menschen sind halt wahnsinnig groß. Und das liegt halt auch sehr oft daran, also wenn ich über den Kiez laufe und ich sehe halt 80% wirklich betrunkene Obdachlose, naja, die halt rumpöbeln, keine Ahnung, sich gegenseitig verprügeln, was auch immer, hast du nicht den Antrieb, dahin zu gehen, um denen zum Beispiel eine Flasche Wasser zu geben oder so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass das, wie soll ich das sagen?
Ich weiß, was du meinst. Ist auch so ein bisschen wie quasi mit dem Geldspenden so gesehen oder vielleicht auch
ja, oft gefragt. Ja, genau, ne? genau. Und das finde ich halt immer sehr schwierig so. Und darum glaube ich, das ist eine total super Geschichte, absolut. Ja. Aber ich glaube, viele Menschen haben da echt auch Angst vor, einfach
absolut.
So, sich mit diesen Leuten einfach auseinanderzusetzen. Was auf der einen Seite verständlich ist, finde ich, so, und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie nicht. Aber habt ihr da Ideen, wie man das irgendwie, es ist ja. Viel, weiß ich, und bestimmt schwer, aber also ich finde das ziemlich schwierig, auf Obdachlose zuzugehen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Also ich kenne die Situation natürlich auch, so gesehen, gerade wo ich wohne, auch in St. Georg, Hauptbahnhof, gibt viele Menschen, die natürlich auch stark, da ist auch das Drop-In zum Beispiel, eine Ausgabestelle, die auch wirklich dann unter Substanzen, Alkohol, was auch immer stehen. Und letztendlich würde ich so, ich habe das mit Volker, einem Obdachlosen aus der Schanze auch, mal besprochen auch. Und er meinte zu mir, was er eigentlich mega gut fand, eigentlich ist es so, immer wie du dich selbst wohlfühlst. Auch zum Beispiel mit dem Thema Spenden und sowas. Weil viele sagen ja auch immer, wenn ich jetzt irgendwie einem Menschen was gebe, was macht der damit?
Ja, ja, kauft
er sich davon Alkohol und sowas? Ey, mach das so, wie du dich damit gut fühlst, wie das für dich eigentlich sich richtig anfühlt. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann mache ich es auch immer so. Also ich werde auch oft angesprochen, gucke ich den Menschen in die Augen und sage, sorry, ich habe nichts.
Ja.
Und dann ist es bei mir zumindest meistens so, dass die Leute dann sagen, okay, ja, gut, schönen Tag noch. Und oftmals vielleicht sowas, wenn man einfach sagt, okay, ich habe nichts, geht's dir gut? Oder du, das ist eine schwierige Frage, aber
einfach
zu sagen so, ey, den signalisieren, ich nehme dich wahr zumindest. Ne? Also zu sagen, okay, in die Augen zu gucken und sagen, hier, ich habe nichts. Und wenn man was ein gutes Gefühl hat, wenn man sagt, okay, ich möchte denen was schenken oder was geben, dann gibt man denen das. Und dann würde ich aber auch behaupten, dann sollte man es so machen, dass man dann nicht sagt, okay, mit dem Hintergedanken, hoffentlich kaufe ich davon Wasser oder so. Oder Wasser.
Ja,
also
ja,
wenn ich was gebe, dann ist es halt ist
es egal,
das Geben,
wofür.
Selbstlos. Und dann kann es auch, es kann auch sein, zum Beispiel im Augenblick, dass er die Flasche Alkohol braucht.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich das nächste Ding.
Genau.
Also du brauchst ja auch deinen gewissen Alkoholschub am Tag.
Zum Beispiel, genau.
Ja.
Ich finde es auch erschreckend immer wieder, wenn ich merke, wie sehr das ins Stadtbild gehört für mich.
Wie selbstverständlich das ist.
Selbstverständlich das auf einmal ist, wenn ich halt durch die Stadt fahre und vor Corona war es ja auch so, dass die Weite, in der ich mich halt bewegt habe, viel größer gewesen ist und auch, ne, einfach, du gehst halt über den Kiez und du hast eigentlich Elend links und rechts neben dir, aber du gehst halt deinen Weg und auf der anderen Seite machst du ja auch noch Party. Oder wir sitzen gerade in einer Party-Location, wo aber auf jeden Fall, wenn hier ein Konzert stattfindet, mindestens 6, 7, 8, 9 Pfandsammler immer wieder während des Konzerts halt vorbeigehen und man selber halt sich schon super dran gewöhnt hat. Es hat irgendwie auch Leute, die halt in die Mülltonne greifen, um zu suchen, ob da Pfand drin ist. Das ist ja im Prinzip schon, hat man das Gefühl, dass du sprichst ja auch keinen Postboten halt an gerade irgendwie. Na, brauchst du jetzt gerade irgendwas? Es hat sich schon so eingebürgert.
Und
ich merke das. Es gehört zum Stadtbild, genau. Und ich merke das immer wieder, wenn zum Beispiel meine Verwandten auch vom Dorf da sind, wenn meine Nichte da ist. So, das ist halt für sie dieses, wow, krass, wie schlecht geht es den Menschen hier gerade? Und ich so, wieso, ich bin doch gerade auf der Schanze, ist doch ganz normal. So, ja. Eigentlich, dass du diese krassen Unterschiede halt immer direkt neben dir hast. Du frisst halt gerade deine Pizza beim El Camino hier auf der Schanze und hast aber eigentlich das Elend direkt vor dir halt sitzen. Also es ist gerade nur eine Feststellung, es ist keine Lösung. Aber ich finde es halt immer wieder...
Absolut. Ich meine, es ist auch die Großstadt Hamburg einfach. Hier ist ja nicht auch ein Anlaufpunkt, gerade Hauptbahnhöfe.
Klar.
Da ist es einfach so viel, meine, wenn ich irgendwie auf der Straße wäre, ich fühle mich auch obdachlos irgendwie am Hauptbahnhof, weil da ist der einzige Ort, wo man noch am wenigsten, also meist Anonymität quasi auch hat, weil da einfach ewiges Leben so gesehen, es gibt viele Angebote da oder mehrere Angebote, muss man auch sagen. Das ganze Thema ist super schwer verdaulich, ich will jetzt auch nicht hier mit so, aber es gibt auch ganz, ganz viele super schöne Sachen von Initiativen, die ganz, ganz viel machen. Und da sollte man, glaube ich, anknüpfen, dass man mit der Solidarität, die gerade da ist, auch jetzt in Corona-Zeiten, dass man da einfach Sachen bewegt. Dass man trotzdem, wir versuchen es auch, wir haben ein Thema Pfandsammlerinnen, das ist Altersarmut, das sind super, also super schwierige, super heftige Schicksale, die dahinter stecken. Und wir wollen trotzdem das Thema, soweit es geht, positiv und auch anregend und irgendwie nicht die Menschen in Ohnmacht verfallen lassen, von wegen, wir können nichts bewegen, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, ey, helft mit, wenn es eine Kleinigkeit ist, die daneben stellen, okay, ist geil, macht weiter mit allem, was wir irgendwie sonst noch machen und kommt am besten auf uns zu, wenn ihr Ideen habt. Und das ist, glaube ich, der Weg, einfach zu sagen, ey, nicht in Ohnmacht zu verfallen und sagen, es ist alles, wird nicht besser, sondern wirklich da auch zu bewegen.
Da sind wir ja schon wieder beim ersten Thema, beim Aussteigerprogramm.
Ja.
Also wir zum Beispiel bei der Astra-Schube, wenn wir aufhaben, haben wir draußen zwei Bänke stehen so und die Leute holen sich auch vorher beim Kiosk was zu trinken und bla bla. Und wir haben halt jetzt so ein, ich weiß nicht, ob die ein Pärchen sind, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall eine alte Omi, einen alten Opi. Und die sammeln hier halt immer Pfand. So. Und die wissen halt auch ganz genau, weil die gefragt haben vor Jahren, was dürfen wir denn hier mitnehmen? Und wir haben halt gesagt, es wäre total schön, wenn ihr halt Astra und Hefer stehen lassen würdet, weil das ist leider unser Pfand. So, das ist halt auch unser Geld, was wir da irgendwie verhauen. Wir sind ein kleiner Club, wir haben keine Einnahmen, wir sind darauf tatsächlich wirklich angewiesen. Aber alles andere, was hier steht, könnt ihr mitnehmen. So. Und das war für mich auch völlig cool. So, also da gab es überhaupt keinen Stress und dann kommen die, nehmen das Zeug mit. Ab und zu kriegen sie halt mal ein Getränk von uns, wenn sie irgendwas, wir fragen dann halt auch immer. Aber dann gibt es wiederum Leute, wo ich dann denke so, okay, die so dreist sind und den Leuten fast schon das Bier aus der Hand wegnehmen, den Pfand. Und da hört es bei mir nämlich auf. Muss ich, also, ne? Ja. Weil ich finde irgendwo, warte doch wenigstens so lange, bis das Bier leer getrunken ist. Irgendwie. So auf dem Reeperbahnfest haben wir das auch ganz oft. So, das hatten wir beide auch schon. Dass wir da stehen, irgendwie ein Getränk in der Hand haben und neben uns steht aber schon ein Typ mit einer riesen blauen Tüte und hat da schon 80.000 Flaschen drin und steht einen wirklich so direkt nebeneinander und wartet einfach nur, bis du fertig bist. Und ich denke mir so, Alter, ich habe gerade einen Schluck aus meinem Bier getrunken. Und dann fühle ich mich halt aber auch,
wie sagt man, unter Druck gesetzt?
Unter Druck gesetzt. Es halt nervt ultra. Einfach, ja. Danke. Ja. Okay, du hast es gesagt, ich wollte nicht Nerven sagen. Es nervt halt wirklich tierisch, weil ja. Ich denke so, Alter, ich gebe dir das gerne. Ich habe da überhaupt gar kein Problem damit, die mein Ding zu geben. Komm in 15 Minuten wieder, Alter. Dann stell ich das hier vorne hin. Oder ich stell's vor mir, dann kannst du alles mitnehmen. Und da finde ich halt auch wieder, es gibt halt so eine Zwei-Klassengesellschaft, das ist doof, aber so zwei Parts von Flaschensammlern oder Pfandsammlern, wie auch immer. Es gibt die ultra cool sind und die super entspannt sind und mit denen du auch reden kannst und sagen kannst, ey, es wäre ganz, ganz, ganz geil, wenn nicht. Und dann gibt es aber die fast in den Club reingehen, was wir ja auch schon tatsächlich hatten, und einfach das Leergut aus dem Club klauen. Wo ich dann auch denke, so, Alter, was ist denn bei dir gerade falsch gelaufen? Ist wirklich hier reingekommen, hat sich eine Kiste Bier geschnappt, die da leer da vorne stand und ist hier rumgegangen, hat überall alles eingesammelt. Und ich gucke nur so, ich denke, hä, haben wir einen neuen Tresenmenschen? Was ist denn hier falsch? Und geht damit halt raus. Und ich hinter ihm her, ich so, Hase, was ist denn das hier? Ja, Pfand. Ich sehe, das ist unser Pfand. Du kannst nicht allen Ernstes in meinen Club reinkommen, eine Kiste, leere Kiste Bier nehmen und meinen Pfand klauen. Was ist denn falsch bei dir? Ja, ich habe kein Geld. Ich so, Alter. So, dann sammelt das, was hier steht. Das ist voll schade, dass du kein Geld hast. Aber das geht halt nicht. Das kannst du halt nicht bringen. Und das finde ich dann wiederum uncool.
So. Definitiv. Es ist ganz normal so gesehen. Ne? Also wenn ein Nerv und sowas sieht, das ist natürlich eine ganz normale Sache. Es ist natürlich so, dass es bei Pfandsammlerinnen auch ganz, ganz viele gibt, die völlig unter dem Radar laufen, die man gar nicht wahrnimmt auch.
Das ist mir die
Obdachlosigkeit. Ja,
also nicht, dass die obdachlos sind. Aber weißt du, dass ich nicht merke, wenn meine Flasche weg ist.
Ja, so, genau. Super. Ja, oder also es ist wirklich auch wie Menschen, wie wir in Kontakt sind, wir haben festgestellt, es gibt nicht den oder die Pfandsammlerin, das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, die auf bei Locations mit ihren Fetten oder was ich bei Rock am Ring dann mal an einem Wochenende 20.000 Euro rausholen, das ist wirklich einer von, weiß ich nicht wie viel, niemand weiß, wie viel es gibt.
Aber das was man so dann mal bei Facebook sieht.
Genau, das ist dann so, oh, das ist hier auch von wegen, und das ist ja auch die ganze Geschichte mit irgendwelchen mafiösen Strukturen, die dann teilweise vermutet werden und sowas. Wir sagen auch, 95% der Leute, wie wir wahrnehmen, sind nicht irgendwie organisiert. Das sind Menschen, Privatpersonen. Auch ganz wichtig, das Thema Geld. Man kann, ich weiß nicht, wenn ihr mal schätzen wollt, ich habe mit Michael, der bei uns auch war, also ich wusste es auch vorher wirklich nicht, wie viel man in so 3 Stunden Pfand sammeln, wenn man seine Route hier, Bernstorffstraße runter, Schanze, wie viel er da so sammelt.
Ich sage keine 10 Euro.
3 Stunden Pfand sammeln. In der Stunde 7.
Er hat gesagt, wenn es gut läuft, sind es 1,80.
Wow.
Wow.
Ja, und es ist auch so, also es gibt kaum Studien darüber. Es gibt eine einzige Studie, die besagt, wenn man so normal sammelt, also das ist ein doof Ausdruck, aber viele Menschen eben, es ist auch so ein ganz wichtiger Teil eben, worauf ich hinaus will eigentlich, ist nicht nur der monetäre Aspekt dahinter, also klar, die Menschen sind auch dadurch einfach auf angewiesen auf das Pfand, aber es ist vor allen Dingen auch so die soziale Geschichte dahinter. Also viele, die wir auch wahrnehmen, sind Menschen, die lange dann selbstständig waren, die lange normal einfach gutes Einkommen hatten, so gesehen, und dann natürlich Schicksalsschläge, vielleicht auch psychische Erkrankungen infolge von irgendwie heftigen Stories, einfach in die Situation kommen, auf Pfand angewiesen zu sein, auch nicht mehr auf den Arbeitsmarkt zugänglich sind und das dann als Routine haben. Es ist in der Deutschland eine Leistungsgesellschaft immer noch irgendwie, jeder muss was für sein Glück tun oder sollte es tun, wird so wahrgenommen. Das heißt, die Menschen gehen dann, wie gesagt, morgens aus dem Haus, gehen ihre Route ab, 4-5 Stunden und gehen dann zum Markt, lösen das Pfand ein und haben quasi eine Routine da drin, kommen auch mit Menschen ins Gespräch nochmal und so. Es gibt auch auf der Reeperbahn ganz viel. Und da wurde gesagt, es sind so ungefähr 150 bis 200 Euro im Monat, die man macht. Also es ist echt nicht viel Geld. Nee. Diese Geschichte von dem Rock am Ring Menschen, das ist eine von ganz vielen. Ne?
Ich muss gerade sagen, ich finde es wahnsinnig gut, dass du das gerade so angesprochen hast, Daniel, weil es ist dieses Unangenehme, was da halt immer mitläuft. So, eigentlich möchte ich gerne einer Person etwas Gutes tun, aber gerade nervt es mich halt. Darf es mich in dem Moment, also ich frage mich selber, darf es mich mehr nerven? Darf ich auch diesen Gedanken haben, komm, du machst ja sowieso jetzt, wenn du jetzt hier Pfand sammeln gehst, dann hast du deine 10 Euro in der Stunde. dass du halt gerade das in dem Sinn beantwortet hast, halt einfach auch mit Zahlen, mit Fakten. Ja. So, erstens, ne, 95% der Leute sind nicht organisiert und zweitens, das, was man verdient, ist ein Scheißdreck.
Genau, und trotzdem ist es so, wenn die Leute nerven, dann nerven die. Also so, ne, also es ist einfach, ich würde jetzt nicht sagen, also man natürlich Rücksicht nehmen, auf jeden Fall, wenn jemand, aber wenn jetzt jemand penetrant, bei mir auch, wenn jetzt einmal 6-mal nachmacht, fragt jemand, kann ich deine Flasche haben, sage ich hier, sorry, ich trinke sie noch, fertig, ne?
Aber also du bist doch der von, ja, ja. Never. Wie kannst du sowas sagen?
Ja, es ist halt einfach die Menschlichkeit dahinter, ich würde es eher...
Lügengesellschaft!
Ja, das sind wir in Aussteigen fast schon wieder. Ja, aber es ist einfach ganz normal. Das finde ich auch einfach respektvoll so gesehen. Es ist der normale Geduldsfaden von einem Menschen und es ist ja vielleicht schon wieder fast unrespektvoll, wenn ich dem einfach alles erlauben würde oder sowas sagen. Naja. Hey, so ist es ganz normal. Ich bewege dich auf Augenhöhe. Ich bin respektvoll zu dir und fertig.
Aber warst du schon mal... Bist du HSV-Fan? Nee.
Nee, nee. Ich
gut, nee. Das
komme aus Hannover, von daher spielt Fußball keine Rolle.
das ist da hat er vollkommen recht. Ich weiß nicht, wann das war. Da war ich bei Volbeat. Ich habe bei Volbeat gearbeitet. Die haben vor dem HSV-Stadion so ein Open-Air gemacht. So, und da habe ich Merch verkauft. Und das war außerhalb der Venue, war so ein riesen Truck aufgebaut. Da haben wir halt Merch rausverkauft. Und rechts neben uns waren die Fansammler. Und das waren so, ich sag mal, so 7 oder 8 Stück. Die hatten locker 40 Einkaufswagen, also kein Scherz, und die waren voll, bis oben hin, weil die halt diese ganze Strecke von der S-Bahn oder U-Bahn bis zum HSV-Stadion im Endeffekt abgelaufen sind und halt diesen Pfand gesammelt haben. Und dann kam halt ein Typ, der hatte so eine kleine Tasche und da waren irgendwie so 4, 5 Flaschen drin oder so, und der hat dann vor dem Gelände irgendwie so ein bisschen eingesammelt und dann gab es da eine Riesenschlägerei. Das war der absolute Wahnsinn. Diese 6 Leute sind auf den Typen los und das ist unser Revier und keine Ahnung und bla. Und das ging halt richtig zur Sache, dass halt selbst, dass die Security eingreifen musste, weil die diesen Typen vermöbelt hätten. Das war richtig krass. Und er stand da einfach, wie alt war der? Der war garantiert 60 so, Rentner wahrscheinlich. Und dachte sich, ich sammle hier einfach nur ein paar Flaschen und wer ist das und warum wollt ihr mir aufs Maul hauen? Und das habe ich noch gedacht, so krass, ihr habt hier 40 Einkaufswagen stehen, die bis oben mit voll sind mit Pfand so. Aber was sind das denn für Leute? Also das sah halt schon echt aus wie, wir treffen uns hier einfach verfickt jedes Wochenende.
Gerade so Großveranstaltungen, Fußball ist ein klassisches Beispiel dafür. Da gibt es einfach Menschen, die da ihre Stammplätze haben. Mhm. Und viele von den urbanen Pfandsammlerinnen wissen auch, da gehen wir lieber nicht hin.
Ja,
ist
ja
einfach so.
Krass. Ja. Das fand ich richtig krass. Also die waren auch unfassbar aggressiv, also den ganzen Tag über tatsächlich. Ja, also die Security war ein paar Mal da.
Ein Geschäft so gesehen. Die haben das wirklich dann mit Wagen oder sowas davor, also es ist unterschiedlich, ne? Also es gibt auch, wie gesagt, Menschen, die dazwischen unauffällig durchschlängeln und das Pfand irgendwie abnehmen oder sowas oder genau wissen, wann sie sich wo ungefähr aufhalten können.
Weil ich wollte gerade sagen.
Es ist schon so, auch dass natürlich ähnlich wie die subjektive Wahrnehmung von Menschen auf der Straße auch viel mehr Menschen, auch durch die Corona-Krise jetzt nochmal, vermutlich auch auf sowas angewiesen sein werden, auf Pfandgeld.
Wie ist es für euch mit der Corona-Krise geworden? Was hat sich geändert? Hat sich irgendetwas geändert?
Letztendlich war es am Anfang so, wir haben gerade noch, weiß ich, mit Michael, den ich vorhin angesprochen hatte, eine Kampagne geplant und waren dann aber so, okay, irgendwie ist jetzt gerade Corona, das macht gerade keinen Sinn, und es war immer so eine kurze Ohnmacht. Und wir haben auch gedacht am Anfang, also es war auch bei allen Organisationen so, die Hilfe leisten, gerade mit Ausgabe, also Versorgungsorganisationen, die alle, zum Beispiel der Gabenzaun Hamburg, am Hofbahnhof direkt, die wirklich jeden Tag Essen, Ausgabe und sowas machen. Die haben alle die Arbeit eingestellt. Gobagno, der Duschbus, weil niemand wusste, wie ist dieses Virus übertragbar. Und wir dachten auch, ey, wir wollen nicht die sein, die weiterhin sagen, stell das Pfand daneben. Und auf einmal, am Anfang wusste ja niemand, was passiert, ist das irgendwie hochinfektiös auf Oberflächen haltbar. Und wir sind dann irgendwie die Superspreader-Organisation und sowas. Ne? Also von daher haben wir dann kurz auch so eine Ohnmacht gefühlt. Gleichzeitig wussten wir auch, den Menschen fällt gerade alles weg. Die Menschen auf der Straße, die Pfand sammeln, fehlt das Pfand, weil niemand draußen ist. Versorgung ist gen Null. Und da war es dann eben so, dass wir diese Initiative reingerufen haben und gesagt haben, wir wollen diese Hotels for Homeless Aktion ins Leben rufen, weil wir wussten, der muss wirklich möglichst schnell einfach geholfen werden. Und es wurde dann sukzessive zum Glück so, dass nach und nach wieder Initiativen, weil die alle, das muss man auch mal sagen, an dieser Stelle ist echt krass gewesen, was die Initiativen alles geleistet haben. Es sind auch sehr, sehr viele ehrenamtliche Initiativen, die teilweise jeden Tag auf der Straße sind, waren, zum Beispiel Recycle Hero auch mit Straßenblues zusammen. Recycle Hero, die haben so Lastenfahrräder und haben damit quasi Essen verteilt, Suppen auf der Straße, und es wurde sich langsam angetastet. Einfach klar war, die ganzen Menschen saßen zu Hause, hatten kein gutes Gefühl und wollten irgendwie helfen, und das war so die Situation. Und inzwischen ist es natürlich so, dass jetzt alles wieder hochfährt. Trotzdem haben wir gehofft, dass man so ein bisschen vielleicht auf andere langfristige Lösungen auch pochen kann. Aber von Seiten der Stadt war das ein bisschen mau, würde ich mal behaupten.
Wie kann man euch unterstützen?
Also auf ganz, ganz vielen Wegen so gesehen. Wir haben jetzt endlich klar, daneben stellen ist das Einfachste. Wenn ihr unsere Sticker kleben wollt, wir rufen nicht dazu auf, das ist ganz wichtig, das ist verboten. Also wenn ihr sie auf eure Tagebücher, Laptops, wo immer kleben wollt.
Also am besten klebt ihr auf jeden Fall nicht auf die Mülleimer, weil die gehören nämlich der Stadt, und auch Ampeln sind auch total doof,
dass man die drauf klebt. Ampeln auf gar keinen Fall.
Geht auf jeden Fall gar nicht, weil es auch noch zur Stadt gehört. Da sollte man auf jeden Fall nicht machen.
Nee, finde ich auch.
Wir haben,
oder auf Klos von Clubs geht's halt.
Nee, das geht gar nicht. Also da weiß ich ganz genau, dass alle Clubs in Hamburg das richtig scheiße finden, wenn auf ihren Klos irgendwelche Aufkleber sind. Also das geht gar nicht.
Ist auch untypisch eher, ne?
Mega untypisch, macht doch keiner.
Genau, das vor allen Dingen so gesehen, wenn ihr selbst Ideen habt, ey, dann schreibt uns, mir. Wir haben da immer einen Weg, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ob ihr Veranstaltungen habt, wo wir Themen machen haben, wir haben so Pfandtürme zum Beispiel, wo wir Pfand sammeln. Es gibt am 22. und 23. August unten neben dem Strand Pauli, da bei diesen Wohnwagen, wird ein Gelände aufgebaut von der KWB-Stiftung, es nennt sich Ein Tag ohne Sorgen. Da sind bedürftige Menschen, kommen da hin und kriegen Versorgung, soziale Beratung, Tierärzte vor Ort, Hygienemaßnahmen, Duschen, alles Mögliche. Und dieses Jahr haben wir das Thema Flaschenpfand uns auserkoren und haben gesagt, wir wollen den Pfandsammlerinnen auch den Tag ohne Sorgen einfach sozusagen geben und quasi für sie Pfand sammeln. Das heißt, alles, was irgendwie zu Hause noch an gehortetem Pfand rumliegt, sammeln wir da am Platz und werden es am Ende an die Menschen, die vor Ort sind, verteilen, die in Form von Geld. Das ist unsere Aktion.
Das finde ich eine super Idee, und da sage ich doch, wann war das? Am
22. 23. August.
Das ist voll gut, weil bis dahin haben wir auf jeden Fall von der Astra-Stube durch das Schrödinger zum Beispiel genug Pfand. Und dann bringen wir das einfach dahin.
Das ist eine voll gute Idee.
Das ist eine gute Idee, oder?
Voll.
Also ihr nehmt auch Kisten und so, ne?
Alles.
Ja, also super.
Alles,
dann bringen wir euch einfach alle Kisten, die wir haben. A, kriegen wir unser Lager leer. Nein, Quatsch. Nein, aber ist ja so. Ja. Ne? Und dann scheißen wir einfach mal einmal auf den Götzschepfand und tun was Gutes, was
Mega.
Ich sehr schön finde.
Vielen Dank.
Das ist cool. Also 22., 23. unten Landungsbrücken, dort, wo die Rentner immer ihre fahrenden Immobilien parken.
Ja, genau da.
Zum Fischmarkt zu gehen.
Vielleicht bauen wir auch irgendeine schöne Skulptur daraus.
Also, ja, siehste.
Mal überlegen.
Das ist voll geil.
Ja.
Das Ding ist, also ich würde jetzt keine neue Pause mehr veranschlagen, weil wir haben jetzt die Stunde schon durch. Und bin trotzdem total begeistert von dir, dass wir gar nicht in deinem Privatleben rumbohren mussten, sondern dass du halt
uns... Hätten wir auch gerne begeistert.
Aber halten wir doch auch einfach mal fest, weil ich finde das ziemlich wichtig, auch dieses Thema Obdachlosigkeit, was gerade auch noch angesprochen worden ist, dass man einfach den Leuten mit Respekt gegenübertritt und nicht dieses, ich weiß das selber von mir, dass ich das auch schon gemacht habe, dass ich einfach, wenn gefragt worden ist, hast du meine Mark, dass ich einfach weitergelaufen bin und nicht angeguckt habe, aber dieses kurz stehen bleiben und gucken und sagen, nee, habe ich leider nicht, bringt einem selber halt auch mega viel. Das ist einfach Fakt, auch wenn man nichts geben kann. Ja. Das ist einfach für dich selber und für einen selber ist es besser, als einfach geradeaus weiterzulaufen und oder am besten noch so zu tun, als wärst du am Handy, weißt du, so super asozial. Weiß ich nicht. Guckt den Leuten einfach ins Gesicht und sagt, nee, habe ich leider nicht. Und wenn ihr was habt, gebt was. Und alles ist super.
Und trotzdem, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt und dann einfach auf euer Handy guckt, dann ist es auch mal okay.
Ich wollte gerade sagen, müsst ihr auch nicht wirklich schlecht. Also. Ich wollte gerade sagen, das hat bestimmt jeder schon mal gemacht.
Aber du bist doch der Typ von Pfand gehört daneben. wenn die Leute eure Aufkleber haben wollen, wo gibt's die?
Die gibt's bei hafendieb.de. Das ist unser Partner, der für uns die T-Shirts auch gemacht hat, einfach online nachschauen. Wenn ihr sie nicht findet oder wenn ihr ganz, ganz viele Sticker haben wollt, schreibt uns eine Nachricht, entweder info@fund-gehört-daneben.de oder wie Hauke, Sprachnachricht, Instagram.
einfach bei Instagram.
Egal wie, nerven. Es kommt schon an.
Einfach, ja. Cool. Dann würde ich sagen, hast du einen Song für unsere Playlist?
Ja, sehr gerne. Und zwar von Das Ding aus dem Sumpf.
Sehr gut.
Crank. Das war das letzte Konzert, wo ich noch vor Corona sein durfte.
Oh, du, alle hatten so geile Konzerte, wo sie vor Corona waren. Und was hatte ich? Was hatte ich, Hauke?
Katja Krasavice.
Genau, Boss-Bitch-Tour. Herzlichen Glückwunsch.
Ich war bei Edna am letzten Donnerstag. Wer ist denn das Ding aus dem Sumpf? Klingt wie nach einer ziemlich hippen Punkband.
Nee, es ist tatsächlich ein Hip-Hop-Paar aus, der auch bei Funk daneben dabei ist, aus München. Auch ein super cooler Typ, der viel auch gegen rechts macht, um die Klammer zu schließen. Und hat noch eine witzige Geschichte. Der hat erzählt, der wollte immer schon Musik machen und hatte nicht so viel Geld, um sich irgendwie jetzt eine Ausbildung zu leisten, hat dann Operngesang studiert, weil er gemerkt hat, weil er rappen wollte, hat frühstündig Gesang gemacht, hat gemerkt, für den Rappen fehlt ihm so ein bisschen die Atem,
die Luft,
gesehen. Und hat dann Operngesang studiert, angefangen, um so ein bisschen das zu üben. Und jetzt hat es natürlich nichts damit zu tun, aber macht jetzt Rap, auch viel Freestyle und so. Und das ist, kann man nur empfehlen.
Muss ich mal anders, echt gut.
Und zwischendurch gibt es noch eine kleine... Nee, egal. Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir zwei Songs. Und einmal von Chesney Hawks, I Am The One And Only. Mega. Ich habe es heute noch gehört und feier es ab. Und von Nick Kamen, I Promise Myself. Habe ich heute auch gehört.
I Promise Myself.
Mega.
Ja, 80er machen mich gerade auch relativ glücklich.
Mich auch. Komisch, oder?
Es liegt an unserem Alter wahrscheinlich.
Nee.
Aber dann kann man.
Das liegt einfach daran, weil es kommt. Es ist gerade keine geile Musik am Start. Das ist Fakt. Es ist gerade nichts Cooles Neues.
Ja, deshalb wünsche ich mir auch gerade die neue Leoniden-Single, die halt auch nur so halbgar ist.
Ja, Leoniden muss man auch nicht immer. Also ich finde, die Leoniden muss man nicht immer supporten. Weißt du, die machen einen Scheiß-Hit nach dem anderen. Im neuen Video können sie auch noch tanzen. Hast du das Video gesehen?
Ja.
Da tanzen sie jetzt auch. Das können sie auch noch tanzen. Die können nicht nur Hits schreiben, die können auch noch tanzen.
Die können einfach alles.
Ah, müssen wir unbedingt verlinken, die Leoniden. Dann freuen die sich. Liebe Grüße an die Leoniden.
Viele Grüße. Ich mochte ja Zinschauer lieber.
Jakob, das hat er nicht so gemeint.
Doch, Jakob. Das waren noch Zeiten, wo du hier in der Astra-Stube alleine mit deiner Gitarre gestanden hast und vor den Leuten halt gespielt hast.
Das war auch schön.
Das war mega schön.
Ja, das war wirklich schön. Er hat auch immer schönes Licht gehabt und so.
Ach, herrlich. Jetzt hängt er die ganze Zeit immer mit seinen Trommeln da im Publikum drin und geht halt mega ab und guckt mich an und guckt mich an und wir schreiben coole Songs. Aber trotzdem, wir packen sie drauf, weil sonst wären wir nicht wir. Wenn ihr übrigens den Podcast, die Podcast-Playlist sucht, dann gebt ihr bitte ein Astra Colada Nachtasyl-Playlist, weil viele haben schon danach gefragt, warum sie die nicht finden. Nachtasyl. Eingeben. So, dann bedanken wir uns ganz ehrlich bei Pascal. Hab ich deinen Namen überhaupt erwähnt? Einmal schon, ne?
Doch, am Anfang hast du
Habe ich gemacht, Pascal, ne? Ja. Pascal Fromme.
Ja.
Perfekt. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich komme auch gerne wieder, wenn du was Privatleben sprechen wolltest.
Ihr werdet sehen, was passiert.
Ihr werdet sehen.
Alles Liebe.
Tschüss.
Hallihallo, hier Miguel von der Band Betamensch aus Nürnberg auf nette Einladung von Hauke und Daniel vom Podcast Astra Colada. Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank für diese überraschende, aber doch sehr erfreuliche, nette Einladung, um einen Beitrag zu eurem Podcast zu leisten. Und ich kann auch nur stellvertretend für unsere Band sagen, wir können es kaum erwarten, wieder zu euch in den Norden zu kommen. Wir sind jedes Mal überrascht, wie herzlich wir da empfangen wurden. Und ja, ich weiß, wir trinken vielleicht gern mal euer Bier weg, aber hey, alsbald laden wir euch 2021 zu uns ein und dann dürft ihr das genauso auch bei uns machen. Ja, diese nächsten Monate, die da noch anstehen, ich glaube, die sind für alle schwierig. Gerade für die Kulturbranche, die leider immer noch nicht diese nötigen Ressourcen hat, um sich da ordentlich durchzuboxen. Deswegen ein Appell, freundlich natürlich, an euch da draußen. Versucht irgendwie die Initiativen, die gestartet wurden, vielleicht einfach zu spreaden. Kauft Merch, hört die Musik. Einfach jeder kleine Beitrag im Sinne des Gemeinwohls für die Kultur bringt uns alle ein Stück weiter, damit wir uns nächstes Jahr hoffentlich in vielleicht noch besserem Ausmaß wiedersehen können. Wir sind alle ganz gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich weiß, es ist eine Durststrecke, die keiner von uns gerade überblicken kann, weil es noch so vage ist, wie sich das Ganze entwickelt. Aber nutzt doch die Zeit für euch, euch irgendwie weiterzubilden und vielleicht auch dem Gemeinwohl irgendwie was Gutes zu tun, sei es jetzt die Kultur. Und wenn es nicht die Kultur ist, dann irgendwie eurem Nachbarn, die irgendwie nebenan noch irgendwie Hilfe brauchen oder so. Wenn wir da alle, glaube ich, in eine gemeinsame Richtung blicken, dann kriegen wir das bestimmt hin. Wir freuen uns auf jeden Fall und hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Hier Miguel von der Band Betamensch. Danke.